Herzlich willkommen. Hier ist Boomer Cringe in der Kalenderwoche 13. Die 13. Woche bringt sie Glück, bringt sie Unglück. Wir werden es im Laufe dieser Sendung erörtern hier bei Spotify. Es ist der 29. März 2023 und mir zugeschaltet ist heute mit einer Strickjacke bekleidet. Nur mit einer Strickjacke bekleidet. Oliver Schulz, er isst gerade Kartoffelpüree.
Ich esse gerade Kontrolltorte. Grüß dich mal ganz lieb, Jan. Ja. Ich glaube, die Sendung wird heute so wechselhaft wie das Wetter in Berlin. Ich bin in zwei Schneestürme geraten. Jetzt scheint die Sonne wieder.
In Westdeutschland ist Hagel, Sonnenschein, Regen. Ja, sag mal, der März, der macht ja auch, was er will.
Wir sind fast schon im April, Jan. Es sind die Tage der Ernüchterung, Stiche ins Herz. Womit fangen wir an? Die Klimaziele in Berlin, ne? Wurde nicht erreicht. Hast du es mitbekommen?
Habe ich mitbekommen. Es wurde gewählt und obwohl Luisa Neubauer und Kurt Krömer sich zusammengetan haben, wurde nicht genug motiviert und die Leute hatten keinen Bock zu wählen. Nee.
Aber auch weil ich glaube, Kurt Krömer hatte sich sogar noch einen zweiten Fingernagel extra angemalt für die Performance, weißt du?
Ja.
Also sie hat wirklich alles gegeben.
Aber es kann sein, dass die Berliner einfach wahlmüde sind. Die haben jetzt so oft gewählt in letzter Zeit.
Ja. Die können nicht mehr, ne?
Und jetzt wird, im Grunde genommen kann man jetzt in Berlin...
Die Hälfte der Leute, die zur Wahl gegangen sind, das ist das Witzige, die sind hingegangen, um es zu verneinen, um gegen das Klimaziel zu stimmen. Das fand ich ziemlich interessant.
Das sind die ganzen Spandauer, die weiterhin mit irgendwie E-Fuels und dieselbetriebenen Fahrrädern bis ins Jahr 2080, wenn die Zombie-Apokalypse längst eingetreten ist, noch durchs zerfallene Brandenburger Tor zu fahren. Das ist ganz wichtig.
Eine bittere Erkenntnis, die ich schon vor Jahren hier gemacht habe, nachdem ich so lange in Berlin wohne, ist einfach die Außenbezirke, ne? So was du gesagt hast, so Spandau und so, da wo die echten Berliner wohnen, ne? Die verachten alle in Mitte und Prenzlauer Berg. Für die sind das Arschlöcher, die zugezogen sind und jetzt hier auf Bio-Burger machen und anderen Leuten erklären wollen, wie die Welt funktioniert. Das kriegst du aus dem Berliner nicht raus. Der Berliner lässt sich auch nur blicken, wenn Sido oder KIZ in der Waldbühne spielen. Ansonsten sitzen in ihrer Bude und verhassen einfach alles, weil sie wissen, ihre Stadt ist verloren, verraten und verkauft und das schon seit vielen Jahrzehnten. Und die echten Berliner, das sind einfach Antitypen. Mal ganz ehrlich, wenn du dir mal überlegst, so die Leute und auch Bands, die so in Berlin groß geworden sind, eigentlich auch viele Assis gewesen. Neulich habe ich ein Interview gehört mit Inga Humpe, ne? Und ich finde die ja genial, aber selbst die hat so eine prollige Art gehabt in diesem Interview.
Berlin ist so ein bisschen wie so eine verrottete Apfelsine, wo außen schon so ein Schimmelpelz drumherum ist. Und das sind die Außenbezirke und dann muss man sich da durchfressen, um in der Mitte noch so ein bisschen was von der süßen Zitrusfrucht mitzubekommen. Das ist eigentlich Berlin im Grunde genommen.
Das ist Berlin auf alle Fälle. Und die Außenbezirke, wie gesagt, es besteht ein immer andauernder Hass hier in Berlin. Das ist nun mal so. Und deswegen muss man sich auch bedeckt halten. Und man sollte sich auch nicht mit den echten Berlinern anlegen. Ab und zu muss man denen auch einfach zusprechen. Das ist immer noch deren Stadt und das zeigen die dann bei solchen Wahlen zum Beispiel.
Ja. Naja, schade, dass es nicht geklappt hat.
Wie war denn deine Woche so? Wie war's denn?
Du, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe diese Woche letzte Woche eine Sendung gemacht. Die nächste ist ja schon übermorgen. Da war ich gar nicht im Ordnen. Ich habe nur im Publikum gesessen. Es war relativ entspannt eigentlich.
Hab
und,
ich gesehen.
Muss sagen, war ganz entspannt. Ich fand, es kam sehr gut an, dass Riccardo Simonetti zu Gast war.
Total.
Dann habe ich mich total darüber gefreut, dass die Blindenfußballerinnen das Crowdfunding-Ziel in der Toyota-Crowdfunding-Kampagne zusammenbekommen haben und tatsächlich die 20.000 Mäuse zusammengekommen sind und jetzt das Geld da ist für dieses ein bisschen dir zu verdanken.
Olli. Stimmt, das habe ich auch gerade gesehen. Ach, das freut mich richtig. Ja. Das freut mich auch sehr. Ja, dann viel Glück mal bei der WM. Ich drück euch die Daumen, wirklich, ne? Schießt ein paar Tore. Nee. Macht uns stolz.
Ansonsten muss ich sagen, dass meine Woche kulinarisch vor allen Dingen so ein kleines bisschen bestimmt war vom Ausprobieren von verschiedenen veganen Burger-Patties. Und muss sagen, ich habe mich durch alles durchgefressen, um jetzt mal so einen Markennamen zu sagen, das Mühlenhack. Der Mühlenhack Soja-Basis Burger Patty Rindfleischart ist mir ein bisschen zu dick.
Nee, ich finde den anderen geiler. Es gibt einen, der heißt The Gree, diese Firma, wo es auch das Hack von gibt, was am besten ist. Die gibt's überall. Ich will den Namen jetzt aber nicht sagen. Ich könnte im Kühlschrank gucken, weil ich habe mir gerade wieder frisches Fake-Hack geholt, nämlich vom Fake-Schlachter. Aber eine Sache, ne? Und ich weiß, es nervt hier Leute, wenn wir über Ernährung reden, aber es ist symbolisch gewesen. Ich war gestern Abend bei Edeka einkaufen und man kann bei uns hier in Berlin natürlich bis 23 Uhr oder 24 Uhr einkaufen, natürlich.
Gegen die Umwelt, gegen das Klima, aber bis 23 Uhr einkaufen können. Das ist Berlin.
Das ist Berlin. Und dann stand ich da so in den Regalen und guck so rüber zur Fleischtheke. Überall war der Supermarkt gut gefüllt. Nur die arme kleine Verkäuferin stand alleine vor diesen ganzen Haxen, vor ungefähr 400 geschlachteten Tieren. Und wirklich keiner hat Interesse gezeigt, da irgendwas zu kaufen. Das war ein symbolisches Bild, was ich da gestern Abend gesehen habe, was man auch immer öfter beobachten kann, dass irgendwie der große Andrang von der Fleischtheke verschwunden ist. Außer natürlich bei dir in Köln, Jan.
Ja, da würde ich an dieser Stelle direkt mal, obwohl es eigentlich nicht die Woche ist, wenn ich es noch nicht gemacht habe, einen tollen veganen Song auf die Fidi und Bumsi Playlist packen, den ich schon mit irgendwie 13 gehört habe, von Wieso, die letzte Sau, unvergessen, der Schlachthof, der Tod, der zumacht, und das kann man ja eigentlich ummünzen und neu aktualisieren auf die Fleischtheke, zu der keiner mehr geht, in Berlin zumindest nicht. In Westdeutschland sind Fleischtheken super angesagt, da geht man gerne hin, und ich muss auch sagen, so eine leckere Wurst, was ich jetzt gerade entdeckt habe für mich, sind so kleine Mini-Salamis, die sind verschiedenen Geschmacksrichtungen, ich sag die Marke jetzt nicht, die man nicht mal kühlen muss. Gibt es Walnussgeschmack, Hot Chili mit Brie-Geschmack. Alter, ich fresse davon eine Packung am Tag, Alter. Das schmeckt so lecker, ey.
Ist gut, ne?
Ja, mit so einem leichten Schimmel außenrum. Ich finde das so geil. Das schmeckt einfach gut. Einfach lecker, knackig. Schmeckt mir gut, so eine kleine Salami zwischendrin.
Ich sag mal, 2 Jahre noch, dann bringst du dein veganes Kochbuch raus, Jan Böhmermann. Echt jetzt. Von heute an noch 2 Jahre. Mark my words.
Das wird Jan, nicht passieren.
Ich hab ein Thema, das wird dir nicht gefallen. Ich muss mit dir reden über deine letzte Sendung. Hat mir schon einen Stich ins Herz versetzt, das Team Scheiße dann da gespielt haben. Ne? Kann ich mich jetzt nicht von frei machen. Ich habe ein paar Leuten, die noch in der Szene sind und, sage ich mal, mir vorher schon gesagt haben, hör auf, diese Band zu hypen. Hör auf, das so abzukommen. Das kann auch deren Genickbruch werden. Ne? Mhm. Und dann spielen die da ihren stärksten Song von einer neuen Platte für deine Privatfete mit Dieter Nuhr irgendwie und verschenken ihn dafür. So, ne? Und ich habe noch zu Leuten nämlich gesagt, ich wette mit euch, die spielen nicht da. Die singen nicht auf ihrer Platte. Ich meine, ich habe selber Schuld. Ich habe dich ja so dermaßen gefeatured, die Band. Ne? Aber die singen, die haben ein Lied auf ihrer Platte, das heißt Jan Böhmermann weint. Wir lesen hier den Text. Und dann 2 Wochen später noch in deiner Sendung zu spielen, das ist ja für eine Punkband eigentlich so mit beiden Armen winken, hallo, wir wollen ins Fernsehen. Ich weiß nicht, ob das gut für die
Credibility war. Was hättest du denn anstelle der Band gemacht? Also wäre cooler gewesen, ein Feature mit dir oder ein Auftritt mit dir?
Ein Auftritt mit dir
und Oliver Kalkofe und Bernd Begemann in der Show von Joko und Klaas.
Wie hättest du es gemacht? Gar nicht, ich hätte sie gar nicht ins Fernsehen geholt.
Das
gehört sich nicht. Aber Jan, das ist kein Vorwurf an dich.
Damit das,
weil du bist ein Mainstream-Fernsehtyp.
Es geht um die Band.
Aber die Band hätte da besser
reinfallen.
Es ist, die Schuld hat die Band, nicht du. Fühl du dich jetzt nicht angegriffen. Du musst deine neuen Freunde, es ist jetzt deine Band, das ist die ZDF-Rockband Team Scheiße, es ist jetzt deine Freunde.
Ich schick dir mal kurz was zu.
Die musst du nicht jetzt irgendwie verteidigen. Die Schuld liegt bei der Band, nicht bei dir.
Ich schick dir jetzt mal was zu. Weißt du, das ist so ein bisschen so wie früher die Jugendlichen. Das hatte ich auch, als ich jugendlich war. Da fand ich das immer, hat es mir einen Stich ins Herz versetzt, wenn Klassenkameraden von mir angefangen haben zu... angefangen haben zu rauchen. Dann dachte ich immer, jetzt sind die bei den Erwachsenen. Und so ein bisschen so ist das mit Sachen, die du für dein Eigentum gehalten hast. Und jetzt gehen die hinaus in die Welt und werden erfolgreich ohne dich.
Ja,
guck mal, was ich dir gerade zugeschickt habe. Ich habe dir gerade ein Foto zugeschickt.
Ich weiß, dass du den da irgendwie...
Guck mal her, das ist eine Collage. Christoph, Janni, Björn und ich oben rechts mit freiem Oberkörper. Guck mal, was ist denn noch? Ich sehe aus wie Lisa Eckert von der Figur. Guck mal, was für einen dünnen Oberkörper ich habe.
Ungesund.
Und da unten in der Mitte ist Timo. Hat er mir zugeschickt, hat er selbst gefunden, im Plattenregal. So ein altes Plattencover noch, was haben wir zusammen gemacht. Und kannst du dir vorstellen?
Das wird ja immer besser für die Punkband. Das wird ja immer besser.
Ja, wie gesagt, aber Underground Olli Schulz, Team Scheiße, holt euch da raus und wird euch den Push geben, den ihr braucht, um in der Szene gut anzukommen.
Die richtigen Leute werden meine Worte schon verstanden haben.
Welche Leute meinst du denn, die uns jetzt hier hören? Unseren Edgy Underground Podcast, der Podcast für die Singer-Songwriter-Elite Deutschlands.
Naja, ist ja gut. Ich hab nichts mehr dazu zu sagen.
Sag mal nichts zu. Das war ein fantastischer Auftritt. Und ich glaube, wenn das im Rahmen von irgendeiner Musiksendung gewesen wäre, wo dann auch irgendwie Herbert Grönemeyer aufgetreten wäre und noch 30 andere, hätten sie es nicht gemacht. Aber so, ich meine, ich war nicht mal zu sehen, Alter. Ich war zweimal im Publikum.
Ja, und es geht doch gar nicht um dich. Es geht um, weißt du was, ich habe selber Schuld. Ich habe die Band hier rangebracht. Ich habe dir das vorgespielt. Erstmal deine Alarmanlage ging erst an, als du mitbekommen hast, dass der Typ irgendwie mit dir mal zusammen...
Nee, das stimmt nicht. Die ging an,
als ihr zusammen irgendwie Kekswichsen gemacht habt, als ihr 19 wart.
Wir haben nie miteinander Kekswichsen gemacht.
Den Fegesack euch leer gefegt habt. irgendwie.
Hör mal, jetzt hör mal auf, mein Stadtteil schlecht zu machen.
Ich sag
auch nichts gegen Stelling.
Ich meine, in Bremen gibt's auch immer noch Endstufe. Vielleicht solltet ihr mal dagegen was tun. Das ist immer noch, ja.
Lad die doch mal ein. Ich hab Team Scheiße mitbekommen.
Als sie den Song
Fegesack gemacht haben und ich gedacht habe, das ist der erste Song über Fegesack, den man sich anhören kann. Ansonsten gibt's nur von Fips Asmussen, von Fegesack bis Titisee ist der letzte Fegesack-Song. Und vielleicht noch von, wie heißt er nochmal,
Es wird auch seine Gründe haben, warum das so ist, oder?
Wieso, über Stelling gibt's gar keinen coolen Song?
No, ich glaube, Bernd Begemann hat inzwischen einen geschrieben.
Welchen denn? Wie heißt er denn? Las Vegas heißt er. Der Song heißt Las Vegas, aber er sagt, statt Stelling sagt er Las Vegas einfach immer, ne?
Ja, lass uns zum nächsten Thema gehen. Right Set Fred sind Rechte. Ja. Habe ich gerade gelesen.
Sag mal, ey, so ganz krass. Ehrlich, Right Set, ganz langsam. Jetzt, ja. Weil du da abhängst in deiner Vogue-Ecke im Internet, zum einen jetzt hier irgendwie über den Punk kaputt machen möchtest, weil dir das zu unangepasst ist, und auf der anderen Seite jetzt sagst, Right Set Fred sind recht, die sind bisexuell, das ist mein letzter.
Das eine schließt das andere nicht aus.
Bisexuell. Ja. Weil sie sich nicht getraut haben zu sagen, dass sie eigentlich schwul sind.
Mhm. Okay.
Wo hast du das denn? Rights and Freds sind recht.
Habe ich gelesen. Ey, die haben eine Tele, man weiß, ohne Flachs, ne? Mhm. Die unterstützen den Neonazi, so einen krassen englischen Neonazi, teilen die krassesten Sachen. Die Typen, die sonst immer gut gelaunt, Don't Talk, Just Kiss, glaube ich, hieß der eine Song von denen, und I'm Too Sexy, diese Hits gesungen haben, das Pendant zu Michael Wendler in England.
Aber dass eine Band, deren Bandname übersetzt hat, rechts, sagt Fred, dass die rechts sind, ne? Das hätte ich nicht für möglich gehalten.
In der Süddeutschen findest du einen großen Bericht, im Süddeutschen ist ein großer Bericht darüber.
Lese ich gar nicht mehr. In der Süddeutschen stehen nur Lügen drin. Ich lese nur Telegram.
Humor für Rechte.
Ja.
Naja, trotzdem, also wenn Team Scheiße meint, dass sie gegen Lederrocker, Satiriker, die da nur irgendwie ihren Song verschenken wollen, dann ist das ihre Sache. Nicht meine mehr. Dann ist das so. Dann raus in die Welt. Dafür haben mir auch einige geschrieben, geil, dass ihr die so gehypt habt, alle Konzerte ausverkauft, danke für nichts, Olli Schulz.
Ey, weißt du, was auch richtig scheiße ist? Als ich gesagt habe, dass ich Spaghetti-Eis von Dario Fontanello gekauft habe.
Ja, der ist nämlich auch rechts, der arbeitet mit Right Set Fred zusammen, nämlich.
Die machen braunes Spaghetti. Und verkaufen das bei Telegram.
Die strecken das mit Haselnusseis, nämlich.
Nee, ich wollte mir wieder die Spaghetti-Eise kaufen, weil ich habe die leer gefressen, kam in Supermarkt, guck ins Spaghetti-Eis-Regal, nix mehr da. Und das ist nämlich das Dumme, wenn ich auch mein Lieblingsrestaurant jetzt sagen würde, keine Ahnung, Berlin oder sowas, wäre alles ausverkauft, könnte ich nicht mehr hingehen. Finde ich richtig scheiße. Und Spaghetti-Eis gibt's auch nicht mehr. Weiß nicht mehr, wie ich das jetzt organisieren kann, weil bestellen kann man das ja nicht. Geht ja nicht. Lass uns über was Positives reden. Jemand, der mit weder Antifaschismus noch mit Punk was am Mut hat. Es geht um den
mit meiner Abhandlung über Team Scheiße.
Ich dachte, Right Set Fred ist rechts und du wolltest jetzt Team Scheiße abbrechen.
Ja. Und ich bin noch nicht ganz fertig. Okay. Ich werde jetzt erstmal ein paar Wochen keine neuen Musiktipps mehr hier erteilen, weil ich muss vorsichtiger mit meinen Tipps umgehen. Die Wertschätzung der Musik, die ich hier unter das Volk bringe, das kriegen auch irgendwelche windigen Redakteure mit, kriege ich immer mehr mit, die sich dann deren berauben. Und deswegen gibt's jetzt erstmal ein paar Wochen von mir keine Musiktipps.
Olli hält die Leine kurz. Wenn das eine Sonntagssendung wäre, würde die heute heißen, Olli hält die Leine kurz. Jetzt wird ein bisschen erzogen. Hundeschule, Martin Ritter mit Olli Schulz. Aber Menschen, die Menschenschule. Na gut,
einen Song gebe ich euch heute. Und zwar, ich kann.
Von Right Set Fred. Göring was a great guy.
Augen sind zwei Leute. Man weiß nichts über diese beiden Typen. Aha. Die spielen mit Strumpfmaske. Der eine soll, glaube ich, Japaner sein. Der andere war länger im Knast. Und die haben ein Lied, Alter, was für eine Hymne. Das heißt Nokia 3210. Wer hat das Handy von meiner, wie geht das nochmal, der Refrain? Wer hat das Nokia 3210 von meiner Tochter geklaut? Was für ein super Song. Augen, AUGN, Augen mit Nokia 3210.
Ich lade sie nächste Woche mal meine Sendung ein und gucke mal, ob sie live auch so performen.
Das ist die große Gefahr. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, Augen ist dann doch zu Special Interest. Ja, die einzigen, die ich raufpacke.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Ey, ich wollte gerade noch sagen, als wir mit Ricardo angefangen haben, mit dem großen 5-Horror-Film, da lag ich abends noch im Bett und da ist ein riesiges Loch, wie viele Filme mir auf einmal noch entgegengesprungen sind, was man da noch alles hätte sagen können. Das ist wirklich irgendwie, dass wir das noch nie gemacht haben.
Komisch, ne? aber auch weil du, glaube ich, gedacht hast, ich bin kein Horrorfilm-Typ. Ich habe selber nicht gedacht, dass ich ein Horrorfilm-Typ bin.
Habe ich auch wirklich gedacht. Ich glaube, ich habe es nämlich mal vorgeschlagen und du hast gesagt, kann ich mich nicht ausmachen.
Ich meine auch, dass du das mal gesagt hast und dann habe ich gesagt, ich weiß ich nicht. Und dann fiel mir wirklich diese traumatisierenden Abende. Wirklich, die Eltern gehen nochmal zum Griechen. Das war früher immer das Go-To-Restaurant war so zweimal im Jahr sind meine Eltern zum Griechen gegangen.
Sind deine Eltern in die Kneipe gegangen?
Nein, never.
Also ich rede jetzt nicht von so einer Assi-Saufkneipe, sondern ich rede von so einem, es gab ja früher, was ja so gepflegtes
Ding. Nein, es war ein absoluter Heimtrinker, Alkohol nur zu Hause.
Wir hatten Meine Eltern sind immer in die Kneipe gegangen.
Wir hatten eine Minibar oder eine Bar hatten wir zu Hause, weißt du, so ein Möbel der 80er, neben der Stereoanlage. Ich habe letzte Woche Mrs. Doubtfire geguckt mit Robin Williams, um mal zu gucken, wie der so gealtert ist von Chris Columbus. Ist ganz okay gealtert, also würde man vieles nicht mehr so machen heute, aber
war allerdings damals ein absoluter Tabubruch für Hollywood-Verhältnisse, dass es am Ende kein Happy End gab. Ja. Er kam nicht zur Familie zurück. Das war für die, also ist jetzt heute nicht mehr so verwunderlich, aber damals 1998 oder wann das war, war das glaube ich noch relativ.
Ja, und damals artikuliert, dass es nicht so schlimm ist, dass zwei Familien dann eben auch getrennt weiterleben können, dass es irgendwie alle am Ende doch gut ausgeht. Und heute, wenn man den Film heute machen würde, glaube ich, hätte man zumindest mal so ein, zwei Sätze, wo man eventuell auch vielleicht das Thema Geschlechtlichkeit thematisiert hätte, weil da war das schon, als der Junge seinem Vater die Hand nicht geben wollte, weil er sich so geekelt hat, dass der Vater in Frauenklamotten ist. Die Schlussszene. Okay, ne? Interessant, ja, würde man auch nicht mehr heute, ist so, ja, weiß ich nicht.
Nee, stimmt.
Nee, wie kam ich da jetzt drauf?
Weiß ich auch nicht, aber Chris Columbus ist ja gleich, hat ja auch Kevin allein zu Hause
gemacht.
Gemacht. Das ist der absolute Hollywood-Komödien-Spezialist
damals. Glaube ich auch gewesen, Goonies hat er noch gemacht, hat so ein paar The Movies That Made Us, da gibt's so eine mittelmäßig gute Doku-Reihe bei Netflix. Das ist ganz interessant, weil ich bei Kevin allein zu Hause zum Beispiel, wusstest du, dass die das gedreht haben in John Hughes, komplett in Chicago gedreht. Es gab kaum Schnee und das ganze Innenset, also das Haus von den McAllisters, war aufgebaut in einer Schulturnhalle und die ganze Produktion fand in einer verlassenen Schule statt. Also die haben da wirklich alles in eine riesige Turnhalle umgebaut zu einem Filmset, weil John Hughes, der Drehbuchautor, keinen Bock darauf hatte, in Hollywood abzuhängen. Der hat einfach alle nach Chicago geflogen und John Candy...
Ach, das hat gar nicht Chris Columbus gemacht, sondern John
Hughes. Nein, John Hughes hat das Drehbuch geschrieben und Chris Columbus hat Regie gemacht.
Wirklich? Okay.
Aber John Hughes war der Produzent, der Mann dahinter. Und John Candy, das war sein vorletzter Film, spielt auch mit in, weißt du, der am Ende ja diesen Polka-Typen spielt bei Kevin allein zu Hause, in dem Wagen,
ja, wenn er die Mutter mit... Ja, ich habe John Candy richtig geliebt eine Zeit lang. Der ist auch früh gestorben.
Ist sehr früh gestorben.
Wie Chris Farley. Und da sind ja einige von diesen... Oder John Belushi, übergewichtige Komiker mit dem Hang zum Exzess, gab es einige.
Ja, John Candy, glaube ich, nicht so der Hang zum Exzess, aber übergewichtig. Und auch mitgespielt in... war eigentlich auch nicht in Jurassic Park, war er nicht, das war ein anderer Dicker. Aber er hat auf jeden Fall, sein vorletzter Film war Kevin allein zu Haus. Und schöne Trivia-Info, der Pizzabote aus Kevin allein zu Haus hat mehr Geld verdient für den Film als John Candy, weil John Candy das als Gefallen getan hat für John Hughes. Nur einen Drehtag, irgendwie 23 Stunden durchgeackert, hat am Ende etwas mehr als $400 dafür bekommen.
Ich habe als Kind einen Film geliebt mit John Candy und Steve Martin, der hieß Ein Ticket für zwei, glaube ich, wo die beiden unterwegs sind im Auto, er nimmt ihn per Anhalter mit und John Candy ist ein total verrückter Typ und irgendwann wacht Steve Martin so neben ihm auf im Auto und guckt ihn so an und er trägt so ein Teufelskostüm und lacht ihn so diabolisch an und dann nickt er wieder ein und dann ist er wieder normal und das war so eine gute Szene, würde ich nie vergessen. Ja, John Candy auch früh gestorben, stimmt. Chris Farley und John Belushi und da gibt's noch einen, aber ist jetzt auch egal.
Chris Farley
meine ich.
Genau, der immer sehr physical Comedy. Was das Schöne ist, was mir auch bei Kevin allein zu Hause gut gefällt, ist, dass es so ein ganz schönes Erzähltempo hat. Also auch Mrs. Doubtfire, so super geil, lang geschnitten, wahnsinnig, also jetzt für die Mitte, nee, Anfang 93 war das, 30 Jahre her, wahnsinnig progressiv mit, na gut, der Maskenbildner war dann irgendwie der erste Mainstream-Schwule mit seinem Freund, dann schon konnten sich den Witz nicht verkneifen, bei Onkel, weiß nicht, wie er jetzt hieß, und Tante Jack, weil das eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft war und so. Also ein bisschen ist es schon noch so alt, aber Robin Williams auch, ich muss leider immer an diese sehr tragischen, schrecklichen Todesumstände denken. Immer wenn ich Filme mit
Robin Williams. Dein Lieblings-Robin Williams-Film? Kennst du,
welchen willst du sagen? Ich finde schon Hook fantastisch. Also ich muss sagen.
Ey, den habe ich nicht gemocht.
Warum nicht?
Den habe ich im Kino gesehen. Das war der eine Spielberg-Film, der mir einfach zu groß war. Hook ist mir die große Hollywood. Komischerweise, der hat
du meinst, mich überhaupt, als Steven Spielberg so mainstreamig war, ist er raus aus der Olli Schulz.
Nein, der war immer mainstreamig. Aber das war irgendwie der Film, wo alles gekippt ist bei mir mit meiner Spielberg-Liebe tatsächlich, während ich davor alles abgefeiert hatte. Aber genau der Film, den fand ich irgendwie nicht gut. Und das ist auch, ich finde, also Robin Williams hat so, also natürlich, Club der Toten Dichter ist natürlich ein ganz großer Film von ihm. Dann die ersten Filme, die der gemacht gemacht haben, waren fast alle gut. Und eine Kindheitserinnerung, die ich habe, ist mein allererster Kinofilm, den ich gesehen habe, war mit 7 Jahren, 1980, mit meinem Uropa zusammen im Uferpalast, und zwar Popeye. Und er hat die Hauptrolle gespielt. Und der Film war ein riesiger Flop. Aber mein Uropa ist zur See gefahren und jeder mochte Popeye und dachte, komm, Popeye, das gucken, aus ganz naiven Beweggründen ist er da reingegangen. Und dann ist er, und das will ich nie vergessen, im Kino neben mir eingeschlafen und hat geschnarcht. Und ich habe mich so geschämt, obwohl ich 7 Jahre alt war, und habe den Film nicht, und hat mein Opa immer so und dann ist er kurz aufgewacht und ist dann aber wieder eingeschlafen, hat derbe laut geschnarcht. Vielleicht war das der Grund, warum der Film weltweit gefloppt ist.
Keine Ach du Ahnung. Scheiße, ich sehe, es gab doch noch einen zweiten Popeye-Film.
Wirklich?
Ja, das gibt's doch gar nicht. Jetzt sehe ich das. Robin Williams hat Popeye gespielt?
Ja, 1980.
Alter, und Shelley Duvall war Olivia?
Ja, Chef, das passt. Ich finde, das passt.
Das passt so, aber das Shelley Duvall?
Das war mein allererster Kinofilm.
Aber es gibt doch noch einen zweiten. Mein erster Kinofilm war Daffy und der Wal.
Ja, der Name sagt mir was, habe ich aber nicht
gesehen.
Ich weiß,
und ich war so verliebt in die Hauptdarstellung, dass ich 2-mal reingegangen bin. Habe ich, glaube ich, irgendwann schon vor 10 Jahren schon erzählt. Mhm. Und dann bin ich rausgegangen aus dem Kino und habe so den Kopf geschüttelt, um den anderen Leuten mitzuteilen, dass ich die irgendwie schon kenne. Weil ich so, ach ja, sie findet das, er hat sie toll gespielt. So als würde ich, als weißt du, als Elfjähriger, ja, oder sowas, ja, ja, als wäre ich da voll der Kinoexperte. Mhm. Ah ja, ach guck mal, Popeye mit Robin Williams und Shelley Duvall, Mann, what?
Ja, ja, der Film war ein Riesenflop. Danach hat Robin Williams, glaube ich, auch, war das nach Morg vom Ork? Morg vom Ork war ja diese Serie, mit der berühmt geworden ist als Außerirdischer. Das lief auf Sat.1 früher immer. Habe ich immer gesehen, wie ich aus der Schule kam um 14 Uhr oder lief immer Morg vom Ork. Fand ich total beeindruckend. Kennst du das noch?
Kenn ich, das ist zu spät für mich. Ich krieg das jetzt so schnell nicht ergoogelt hier. Wir sind zu schnell in den Informationen drin. Ich weiß nicht, ob es nach oder vor Morg vom Ork war.
Ist auch nicht so wichtig. Keine Aber Morg vom Ork war die Serie. Ich glaube, das war Morg vom Ork.
Also Right Set Fred sind jetzt also rechts.
Sind rechts.
Right, genau. Said Fred, said Fred Ollie. Right, ja, said Fred, right, said Ollie.
That's the truth. That's the fucking
right,
truth.
Said ich Fred, right, said Ollie.
Ja, Mann.
Yeah, but why would Chicken Mother, did they post? Ich dachte, die wären bisexuell.
Nee, die sind totale Rechte.
Aber kann es
richtig
sein,
dass krass.
Bisexuelle,
ich meine,
Rechte?
Ich meine, die haben ja immer Glatze schon getragen. Ne? Die sahen ja schon immer so aus. Ne? Wer hätte, also egal. Dann ist mir noch aufgefallen, gestern im Fernsehen habe ich Howard Carpendale im Interview gesehen. Ey, der hat richtig gute Gene. Ganz ehrlich, der sieht doch immer genauso aus wie vor 30 Jahren. Howard Carpendale, ganz, und der redet auch immer noch genauso. Südafrikaner übrigens.
Ja, ne? Die haben ja ganz tolle
übrigens
Gene
auch
gehabt.
Dave Matthews ist nicht Südamerikaner, sondern Südafrikaner. Entschuldigung bitte, dass ich das letzte Mal falsch gesagt habe. Was ich noch mit dir ganz kurz durchgehen wollte.
Ja.
Ich habe hier neulich die Band Dave Matthews auf die Liste gepackt.
Die Dave Matthews Band.
Dave Matthews Band. Und die Dave Matthews Band, und ich glaube, das hatten wir hier noch nicht in der Sendung, ist für einen ganz bekannten Unfall. Kannst du mal, ich krieg mein Dings nicht auf, mal ganz kurz hier. Busunglück Dave Matthews Wikipedia-Eintrag.
Busunglück. Ich mache es eben kurz ganz. Bleibt dran, mal fest und flauschig. Gleich öffnet sich Busunglück Dave Matthews Band. Hier habe ich es doch auch schon. Dave Matthews Band. Fäkalien über Bord. Ein anrüchiges Malheur ist dem Fahrer der Dave Matthews Band passiert. Er entleerte die Bordtoilette des Bandbusses. Jetzt muss ich einen Artikel anklicken.
Es gibt da auch einen Wikipedia-Eintrag sogar für.
Auf einer Brücke in Chicago und traf dabei die Touristen, die unter ihr entlang schipperten. Die politisch engagierte und umweltbewusste Dave Matthews Band ist wegen eines Vergehens angeklagt, das zum Himmel stinkt. Der Fahrer der Rockgruppe soll den Toilettentank seines Tourbusses mitten in Chicago auf einer Brücke über einem Touristenschiff entleert haben. Dabei seien mehr als 350 Kilogramm Fäkalien auf die Köpfe von bis zu 100 Menschen und in den Chicago River geflossen. Ey, 350 Kilogramm Scheiße?
Ey, das sind aber auch 8 Leute in der Band, muss man sagen. Also, das sind echt viele. Aber eine Sache, seit wann wird im Nightliner geschissen, frage ich mich
gerade. Das frage ich mich auch.
Weil das ist die absolute Todesstrafe, die du kriegst, wenn einer in Nightliner kackt. Ich sag immer am ersten Tag zum Busfahrer, heute am ersten Tag kacke ich zum Spaß einmal rein, ne? Das ist so ein Running Gag, den ich immer sage, weil das ist doch eigentlich eine Faustregel, groß gemacht wird nicht im Bus. Mhm. Kennt einer das oder sind das neue Nightliner? Nein, oder groß, haben wir die in Deutschland noch nicht? Ist das dann ein stilles Abkommen innerhalb der Band, dass die da alle in so einen Tank scheißen oder keine Ahnung. 350 Kilogramm Fäkalien auf die Köpfe von über 100
Menschen. Das ist ja unglaublich. Aber wie kann denn das sein? Was ist denn das für eine Brücke? War das ein Gitterrost? Oder
Aufnahmen von Videokameras, an umliegenden Gebäuden zeigen, wie der Bus auf der Brücke hielt und seine stinkende Ladung
durch die Ritzen in den Fluss. Das heißt also absichtlich, nicht aus Versehen, sondern der hat es absichtlich gemacht.
Der hat das absichtlich
da rein. Das gibt's doch gar nicht.
Das
ist Teamscheiße.
Das ist Teamscheiße. Das sind für mich die wahren Teamscheiße.
Ja. Also okay.
Krass, das wollte ich noch. Dieser schönen Nachricht finde ich.
Nee, wie willst du es beenden oder was?
Du kannst auch ein bisschen quatschen.
Ich wollte noch kurz was erzählen, weil ich zurzeit in dieses, also wir haben jetzt den Krieg lange ausgespart hier, der ist natürlich weiterhin ein Thema und so. Was ich jetzt gerade, weil ich das wirklich faszinierend finde, anfange mir drauf zu schaffen, ist so ein bisschen zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert. Also wie überhaupt Militär funktioniert, weil ich Zivildienstleister, absolut keine Ahnung. Was ich total beängstigend finde und immer denke, das muss ja früher in dem großen Weltkrieg auch so gewesen sein. Sowas wie eine Offensive oder ein Angriff, das dauert ja Monate. Das ist ja nichts, weil ich kenne Krieg in meiner Wahrnehmung nur als, das war mal früher und man weiß genau, was passiert ist und hat so abgeschlossene Geschichten. Und das ist so ganz wahnsinnig schwer, so einen konventionellen Krieg von außen zu begleiten. Und was ich mir jetzt gerade drauf schaffe, ist so Militärtaktik und auch so, wie Schützengräben und so ein Scheiß, warum das überhaupt funktioniert und wie das überhaupt funktioniert. Und weißt du, was ein Grabenfuß ist?
Ein Grabenfuß, nein.
Das ist eine Krankheit, die eigentlich als, in Anführungsstrichen, ausgestorben galt, die im Ersten Weltkrieg wahnsinnig grassierte unter den Soldaten, weil die Gräben ausgehoben haben, um sich zu schützen vor feindlichem Feuer. Und was passiert, wenn man auf einem Feld einen Graben aushebt, einen langen Graben, was passiert dann zuerst? Es sammelt sich natürlich unten Wasser. Das heißt also, wenn die in irgendwelchen Stellungen waren, länger auch, dann sind die einfach tagelang, teilweise Wochen, Monate lang
im Matsch gelaufen.
Nasse Füße. Und dann hatten sie immer nasse Füße und dann kam es halt zu bakteriellen Entzündungen am Fuß. Und dass der Grabenfuß einfach wiedergekehrt ist und in der Ukraine, da die Leute in den Feldern hocken, auf beiden Seiten und Grabenfüße bekommen, weil die im Nassen hin und her laufen, das finde ich so eine schreckliche...
Der Grabenfuß ist zurück.
Der Grabenfuß ist so, alleine dass der Name Trenchfoot auf Englisch, der Grabenfuß. Schrecklich.
Wo du das gerade sagst, ich habe tatsächlich noch TikTok aus Beobachtungsgründen auf meinem Handy und scroll heute so und auf einmal bin ich auf so einem Livestream auf TikTok vom ukrainischen Soldaten im Schützengraben unten und filmt und da merke ich so, was für eine krassen Welt wir einfach leben, denn bist du in wirklich perfekten Bildern, redet der so in die Kamera, ich habe natürlich kein Wort verstanden, weil er ukrainisch geredet hat und spricht dann so, im Hintergrund hörst du Schüsse, hörst Bomben und siehst diesen Typen, der sich so vermummt hat, du siehst nur seine Augen, dann läuft er da zu so einem Wagen und zeigt da alles, was die da so machen und das alles auch noch irgendwie ja TikTok irgendwie wahnsinnig gute Qualität finde ich bei diesem Livestreams, dass es alles gestochen scharf zu sehen ist und dann bist du da mal ganz kurz so mittendrin. Es ist so absurd, dass man das gar nicht beschreiben kann.
Ja. Wusstest du, warum die deutschen Soldaten früher so eine Spitze auf dem Kopf hatten?
Die Spitzhaube oder wie das da heißt? Ja, Spitzhaube?
Also die hatten so eine Pickelhaube, die hatten immer oben so einen Zacken.
Die Pickelhaube, meine ich.
Ich dachte immer, das ist irgendwie, keine Ahnung, so ein Modegag gewesen. Aber das diente dazu, dass wenn es zum Beispiel zu Angriffen kam mit Schlagwaffen oder mit Bajonetten oder mit Schwertern, dass der Pickel auf der Mitte des Helmes die Kraft, also wenn du drauf haust, du kannst nicht, wenn du so einen Stachel auf dem Kopf hast, kannst du quasi nicht direkt auf den Helm draufhauen, sondern das Schwert oder das Hiebwerkzeug wird nach links oder rechts abgelenkt und nimmt so ein bisschen die Wucht vom... war mir auch nicht klar.
Ist total, ich hab gedacht, krass. Das ist für Käsestückchen, wenn man auf einer Party ist, dass man da oben was drauf machen kann.
Weintraube und Gouda, Mittelalter.
Weintraube Gouda, immer wieder. Kannst du da machen. Als kleiner Gag, dass du zeigst, dass du nicht nur Soldat bist, sondern auch Mensch geblieben bist.
Lass uns nicht so tief in Militärtaktik reingehen. Wir machen heute eine kleine kurze Sendung. Wir haben letztes Mal sehr viel gegeben. Also Ricardo,
Haben 90 Alter. Minuten mit Ricardo gegeben, wirklich, wollte ich gerade sagen. Ey Jan, was hältst du davon, wenn ich eine Ahnenheilung mache? Weißt du, was das ist?
Du möchtest die vergangenen, deine Vorfahren heilen, rückwirkend?
Das heißt, dass sieben Generationen in deinem Körper immer noch fließen. ganzen 7 Generationen, die vor dir gelebt haben, vereinigen sich, sind in deinem Erbgut da irgendwie vorhanden, in deiner DNA. Das heißt, aller Schmerz genauso wie alle Liebe, all das, was dich vielleicht verwirrt, was du nicht genau weißt, was du nicht ergründen kannst, kannst du in 2 Seminaren bei mir jetzt, das wollte ich ganz kurz noch sagen.
Mach mal kurz die Musik aus, weil das interessiert mich. Sag mal.
Nee, aber ich habe davon jetzt gelesen. 7 Generationen deine stecken in dir. Und das wird immer nur die letzte Generation, wenn du eine neue, dann hat er auch 7 in sich, aber die letzte fällt weg.
Hast du da eine Fortbildung gemacht irgendwie, dass du das jetzt kannst?
Nee, ich habe davon gelesen. Es gibt Leute, die bitten das in Brandenburg an im Wald. Oder so draußen. Ja, Mann.
In Brandenburg, Alter. Wenn du rausfährst nach Brandenburg, 80% deiner Probleme sind komplett weg. Und es kommen aber 150% neue Probleme dazu, wenn du in Brandenburg bist.
Naja, auf alle Fälle ist dann das mit den Ahnenheilungen vielleicht für dich. Also das könnte auch für würdest du, wenn ich zum Beispiel, das Ding ist folgendes, ich habe da angefragt, aber die Gruppe ist erst voll, wenn noch einer fehlt noch für die Gruppe. Mhm. Hättest du Bock mitzukommen? Wir beide machen Ahnenheilung. Ich glaube, bei dir ist auch einiges versteckt
in den letzten 7 Generationen. Bei mir ist wirklich in der Familie, jetzt nicht in meiner näheren Familie, aber so.
Aber was ich dich, ja genau,
bestimmt eine Menge los, ist es schon so, da ist eine Menge los.
Frage ich dich, glaubst du daran an sowas?
Ich glaube daran, dass sich Muster und Verhaltensweisen über Generationen noch mehr als von der Eltern- oder Großelterngeneration auf die Kinder übertragen und dass man mit Sachen rumläuft, die nicht genetisch bedingt sind, sondern durch anerzogene, anerlernte Verhaltensweisen durch Eltern und Großeltern in die eigene Persönlichkeit übergegangen sind und dass das aber von teilweise 100, 250 Jahre her ist, dass das irgendwann mal von irgendjemand entwickelt wurde.
Das glaube ich auch. Ja, also das glaube ich tatsächlich.
Und nicht nur
äußerlich. Es ist ja auch wirklich interessant zu sehen, dass zum Beispiel oft Generationen übersprungen werden. Zum Beispiel, wenn dein Sohn oder wenn man einen Sohn hat, der sieht ja nicht so ähnlich, aber der kriegt irgendwann ein Kind und der sieht dir ähnlich. Mhm. Das ist ganz oft so, dass zum Beispiel das Enkelkind einem jungen Verwandten ähnlich sieht und die Generation, dass da irgendwie immer wieder was zurückkommt. Vielleicht, ne, mache ich das mal und würde hier davon berichten. Ich gehe auf die 50 zu, ich bin für alles Spirituelle zu haben. Hauptsache, bevor ich irgendwie Christ werde oder irgendwie
fang doch mit was Interessantem Sexuellen an. Ich habe mal so eine Doku gesehen, ich weiß gar nicht,
wo ich gerade immer mehr verabschiede vom
Sexuellen. Nein, aber das war so eine Doku, die habe ich, glaube ich, die habe ich nachts irgendwann mal gesehen. Ich glaube, das war ja so was Öffentlich-Rechtliches, wo so ganz viele Menschen, bestimmt so 20 Leute, sich einölen und in so einem glitschigen Raum übereinander drüber rutschen.
Das hast du nicht öffentlich gesehen, und wo man dann auch nicht weiß,
ob das ein Mann ist oder eine Frau ist, aber man geht komplett sexuell befriedigt da raus, aber aus so einem Menschenhaufen, weißt du? Einfach so glitschig.
Da komme ich dann, wenn das mit der Ahnenheilung nicht hinhaut, komme ich da nochmal drauf
zurück. Nein, aber es kann auch sehr heilsam sein, wenn man einfach menschlichen Körperkontakt
hat.
Aber mit so glitschig. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du Steven Spielberg den Tipp gegeben hast, nicht so mainstreamige Filme zu machen und auch Team Scheiße rausgeholt hast aus der Scheiße. Und ey, hast du eigentlich schon die Fablemans gesehen? Die Familiengeschichte des Spielbergs ist ja von ihm selbst verfilmt worden. Mhm. Hast du schon gesehen?
Nein.
Die Fablemans? Nee, ich hab's gesehen, dass es bei den Oscars eine kleine Rolle spielte und ich habe den Trailer mir angeguckt und dachte so, ey, ich will nicht einen Film von Steven Spielberg über Steven Spielberg sehen. Irgendwie ist mir das ein bisschen zu viel.
Nee. Steven Spielberg hat seine Zeit gehabt. Der soll im Garten sitzen, sich einen auf die gute alte Zeit runterholen und nicht abnerven.
Und fest und flauschig hören, am Sonntag sind wir wieder da mit der großen Gala. Das war Boomer Cringe KW13. Bis Sonntag.
Tschüss.